Vielen Dank, Herr Professor Schiller, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es tut mir auch leid, dass ich nicht hier bleiben kann, aber wir diskutieren ja öfter miteinander. Insofern ist es nicht so, dass es die letzte Möglichkeit gewesen wäre, mit Ihnen zu sprechen. Wir haben auch Kontakt mit den Börsenvereinen, Herr Ruckow ist keineswegs ein Referent, sondern der bisherige Abteilungsleiter, der spätere Rektor dieses Gesetzes, mit dem Sie sehr gut bedient sind. Wenn es um die Frage geht, was haben wir uns dabei gedacht, kann er das mindestens so gut wie ich beantworten, wenn nicht noch besser. Das geistige Eigentum, meine Damen und Herren, ist eine relativ junge Rechtsfigur. Und die Haltung der Schriftsteller dazu war keineswegs so eindeutig, wie sie sich heute darstellt. Als im 18. Jahrhundert die Bücherproduktion explodierte, sahen es junge Autoren durchaus mit Wohlwollen, dass Raubkopien von ihren Büchern verteilt wurden und die Verbreitung ihrer Werke ungenehmigt so zu ihrer Popularität führte. Hätte es die zahllosen Raubkopien von Goethes Werther nicht gegeben, Goethe wäre wohl kaum als erster Popliterat in die deutsche Literaturgeschichte eingegangen. Allerdings kann solche Open-Source-Literatur zwar den frühen Ruhm begründen, aber sie ernährt natürlich auf Dauer keinen Autor. Das hat der Großschriftsteller aus Weimar später auch so gesehen. Das heißt, Goethe habe ausgesprochen sorgfältig auf die Rechte an seinen Werken geachtet und über die Raubkopierer soll er geschimpft haben, Zitat, wer keinen Geist hat, der glaubt nicht an Geister und er achtet auch nicht das geistige Eigentum der Schriftsteller. Ich kann Ihnen versichern, die Bundesregierung und ich halten es mit dem späten Goethe. Wir glauben an das geistige Eigentum der Schriftsteller. Das Kabinett hat am Mittwoch den Entwurf für ein neues Urheberrecht beschlossen und dieses Recht wird dafür sorgen, davon sind wir wenigstens überzeugt, dass das geistige Eigentum auch in der digitalen Informationsgesellschaft geschützt bleibt. Wir wollen verhindern, dass Schriftsteller zu jenen rechtlosen Textlieferanten des Internets werden, von denen die Einladung zu der heutigen Veranstaltung spricht. Der Gesetzentwurf ist ein Kompromiss zwischen ganz verschiedenen, sehr gegenläufigen Interessen, das haben Sie, Herr Professor Schiller, schon eben auch angedeutet in Ihren einleitenden Worten. Deswegen ist es naturgegeben so, dass keine Seite mit dem Ergebnis hundertprozentig zufrieden sein kann. Ich möchte sagen, wir haben den Entwurf erst dann dem Kabinett vorgelegt, als wir wussten, dass der Protest von allen Seiten so laut ist, dass wir offenbar den richtigen Mittelweg getroffen haben. Wenigstens bin ich vor zwei Wochen auf der CeBIT von Bitkom schwer kritisiert worden für diesen Gesetzentwurf. Und da Ihre Kritik heute sicher auch nicht sparsam sein wird, sehen Sie, dass diese beiden Akteure wenigstens schon mal diesen Worten entsprechen. Die organisierte Zivilgesellschaft überschüttet uns seit gestern mit E-Mails. Auch die sind also aktiv und fordern ihr kostenloses Recht auf Privatkopie und die Ausbreitung der Privatkopie vehement ein. Wir wissen deshalb, dass wir mit diesem Projekt keine Jubelstürme von wem auch immer ernten werden. Es geht uns deshalb auch nur darum, und wir haben auch nicht den Anspruch, dass irgendjemand jubelt, das wollen wir bewusst nicht, sondern wir wollen ja gerade den Ausgleich schaffen. Es geht uns deshalb darum, einen pragmatischen und einen fairen Ausgleich zu schaffen zwischen den Belangen der Urheber, der Verwerter und der Nutzer, die wie gesagt heute durchaus selbstorganisiert sind. Unnötig zu sagen, dass ich meine, dass uns dieser Ausgleich mit dem Gesetzentwurf gelungen ist, sonst hätten wir ihn ja nicht eingebracht. Die Vorgeschichte dieser Urheberrechtsreform, meine Damen und Herren, kennen die meisten von Ihnen sicherlich. Die neuen Medien haben Möglichkeiten geschaffen, die heute kaum jemand missen möchte. Das Internet ist selbstverständlicher Teil unseres Alltags geworden. Und wir können uns ja alle das Leben ohne täglichen Netzzugang, ohne täglichen E-Mail-Verkehr nicht mehr vorstellen. Damit sind aber auch Erwartungen verbunden, die eine Gefahr für das geistige Eigentum darstellen. Die Verbraucher wollen, das deutete ich eben bereits an, möglichst ungehindert und vor allem kostenlos jeglichen Content, jeglichen Inhalt aus dem Netz herunterladen. Bibliotheken und Wissenschaft fordern einen ungehinderten elektronischen Zugang zu Veröffentlichungen jedweder Art und die Elektronikindustrie fühlt sich durch diese pauschale Vergütungsabgabe auf ihre Geräte im Wettbewerb zu ihren Konkurrenten aus anderen Staaten benachteiligt, denn diese Abgabe gibt es nicht in allen Ländern und Das Internet beschränkt sich eben nicht nur auf die Wissensvermittlung, sondern es nimmt inzwischen auch einen breiten Raum für Kaufverhalten ein, sodass dortige nicht ganz unberechtigte Sorge besteht, dass der Kauf über das Internet und der Kauf in anderen Ländern über die Grenzen, an denen Deutschland liegt, dazu führt, dass weniger in Deutschland gekauft wird, dass dann, dazu kommen wir aber später auch nochmal, natürlich dann auch für die Urheber ein Nachteil wäre. Auf alle diese Ansinnen, meine Damen und Herren, müssen wir reagieren und müssen sicherstellen, dass es ohne die Garantie des geistigen Eigentums in unserer Gesellschaft keine Kreativität gibt. Denn wir alle wissen, sie ist der Garant der kulturellen Vielfalt und sie ist vor allen Dingen auch die Vorbedingung für den wirtschaftlichen Erfolg einer modernen Industrienation. Ein Grund, weshalb das Bundesministerium der Justiz seit anderthalb Jahren mit einer eigenen Website, Kopien brauchen Originale, für den Schutz des Urheberrechts und für eine Ausbildung von Urheberbewusstsein in unserer Gesellschaft wirkt. Wirksamer Rechtsschutz setzt immer voraus, dass in der Gesellschaft ein Konsens über Recht besteht. Eine Ordnung, die ihre Normen auf Dauer nur mit Zwang durchsetzen kann, ist zum Scheitern verurteilt. Und wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass das geistige Eigentum ein leicht verletzliches und ein sehr dynamisches Recht ist. Neue technische Entwicklungen und neue Formen der Verwertungen zwingen uns immer wieder, dieses Recht und seine Schranken neu zu bestimmen. Die Interessen der Ersteller der Werke, der Verwerter und der Nutzer müssen immer wieder neu miteinander in Ausgleich gebracht werden. Im Jahre 2001 hat die Europäische Kommission eine Gemeinschaft eine Richtlinie zu Urheberrechten der Informationsgesellschaft verabschiedet und damit die entscheidenden Weichen für den Weg in das digitale Zeitalter gestellt. Jene Vorgaben der Richtlinie haben wir im Wesentlichen mit dem Gesetz aus dem Jahre 2003 umgesetzt, soweit es den Staaten selbst überlassen war, Regelungen zu treffen. Das ist ja immer ein beliebter Ausweg, wenn man sich auf europäischer Ebene nicht einigen kann. Wollen wir das mit diesem Gesetzentwurf, der jetzt seit zwei Tagen vorliegt, tun. Ein Reizwort im Zusammenhang mit diesem neuen Urheberrecht ist das Stichwort Privatkopie. Nach wie vor gestattet es das Gesetz, dass Privatleute einzelne Kopien von urheberrechtlich geschützten Werken herstellen, und zwar für den privaten Gebrauch, nicht für den gewerblichen. Die Privatkopie ist nicht neu, es gibt sie schon immer. Wir haben eben über Goethe gesprochen und davor gab es sie auch schon. Sie ist seit 1965 im Gesetz genannt. Damals hat der Gesetzgeber nämlich festgestellt, dass es angesichts der Vervielfältigungsgeräte, die sich damals entwickelt haben, nicht möglich ist, dass man eine Privatkopie vollständig verbietet. Weil die Einhaltung niemand kontrollieren kann. Man kann nicht in die Wohnzimmer gehen und kann gucken, was passiert da an Aufnahmen. Und aus dieser Erkenntnis heraus hat man den alten Satz dulde und liquidiere angewandt und hat gesagt, wir werden es dulden und wir werden dafür Geld nehmen und dieses Geld wiederum ausschütten an die Kreativen. In den 60er Jahren ging es darum, Musik auf dem Radio oder von einer Schallplatte aufs Kassett zu spielen. Bei Büchern war die Form allenfalls in Fotokopien denkbar. Heute haben wir ganz andere Nutzungsmöglichkeiten. Bücher werden gescannt, sie werden aus dem Internet heruntergeladen, als Textdateien vervielfältigt oder auch als Hörbücher auf CDs kopiert. An der urheberrechtlichen Beurteilung allerdings hat sich nichts geändert. Es bleibt insoweit bei der Zulässigkeit der Privatkopie und es bleibt auch beim Vergütungsanspruch der Autoren. Zwei Einschränkungen gibt es, die auf die Besonderheit der digitalen Vervielfältigung abstellen. Erlaubt es eine Privatkopie nur dann, wenn sie nicht von einer Vorlage stammt, die offensichtlich rechtswidrig hergestellt wurde oder die offensichtlich rechtswidrig im Internet zum Download angeboten wird. Damit wollen wir vor allen Dingen die ganzen illegalen Tauschbörsen im Netz erfassen, die Filme anbieten, Musik, aber auch Hörbuchdateien. Wenn ein Werk, das ansonsten nur käuflich erworben kann, in solchen Tauschbörsen kostenlos dargeboten wird, dann muss eben klar sein, dass das nicht rechtens ist, sondern illegal. Und dass es eben auch dementsprechend verboten ist, eine Privatkopie davon zu fertigen. Die zweite Einschränkung bei den Privatkopien betrifft den Kopierschutz. ist bereits geltendes Recht, dass das Knacken von Papierschutz verboten ist und bei dieser Regelung bleibt es. Mit diesen beiden Einschränkungen wollen wir sicherstellen, dass ein Urheber auch in der digitalen Welt die Kontrolle über sein Werk behält und es selbst in der Hand hat, dieses auch kommerziell im Internet zu vermarkten. Und an die Nutzer geht die Botschaft, dass derjenige, der sich über die Einschränkungen hinwegsetzt, sie strafbar macht und entsprechend belangt werden kann. Wenn ich sage, entsprechend belangt werden kann, dann ist das quasi der Übergang zu der Bagatellklausel. Dazu einige Worte, weil die Tatsache, dass die jetzt nicht mehr in dem Entwurf drin ist, zu einiger Verunsicherung, insbesondere bei nicht ganz mit der Materie vertrauten Journalisten geführt hat. Die Tatsache, dass die Bagatellklausel nicht aufgenommen wird, heißt, dass es bei der gegenwärtigen Rechtslage bleibt. Die Bagatellklausel hätte zu einer Änderung geführt, weil sie nämlich gesagt hätte, diejenigen, die, obwohl es verboten sind, sich einzelne Kopien machen für den Privatgebrauch, sollen nicht bestraft werden. Dadurch, dass diese Regelung nicht kommt, bleibt klar, es bleibt bei dem grundsätzlichen Strafanspruch des Staates wegen jeder Tat und es bleibt auch bei der allgemeinen Norm der Strafprozessordnung, dass einzelne kleinere Vergehen nicht angeklagt werden von der Staatsanwaltschaft, sondern eingestellt werden können, nämlich immer dann, wenn die Schuld gering ist und wenn kein öffentliches Interesse an der Verfolgung der Tat besteht. Das ist, wie gesagt, die geltende Rechtslage und dabei bleibt es, die Bagatellklausel noch nicht. Ich kann gerne offen sagen, dass es der Koalitionspartner war, der den Eindruck hatte, dass damit ein falsches Signal an die Öffentlichkeit ausgesendet wird. Wir hatten gedacht, dass es zu einer etwas mehr Klarheit führt, weil es ja die Bagatellklausel beim Knacken von Kopierschutz und auch schon seit Jahren im Gesetz gibt und damit auch jeder leben konnte und zurechtgekommen ist und für die Staatsanwaltschaften das auch ein bisschen weniger Arbeit bedeutet. Aber ich habe mich auch überzeugen lassen, dass es insgesamt schwierig ist zu sagen oder den Eindruck zu erwecken, hier wird was zugunsten von jemandem verändert, der rechtswidrig kopiert. Das sollte schon auch nicht sein. Und insofern war ich dann auch durchaus damit einverstanden, dass diese Klausel wieder gestrichen wird. Mit ihr ist eine der Hauptforderungen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels erfüllt worden. Nun wissen Sie und weiß ich natürlich auch, dass die Verleger mit diesem einen Erfolg nicht zufrieden sind, sondern weitere Einschränkungen der Privatkopie fordern. Etwa die, dass eine Kopie nur vom Original zugelassen werden darf oder dass die Fertigung von Dritten zu verbieten ist. Ich glaube, auch in diesen Fällen ist es nicht sinnvoll, solche Regelungen aufzunehmen, weil wir auch hier wieder nicht sicherstellen könnten, wie sie denn durchgesetzt werden können. Und Gesetze, von denen man von vornherein weiß, dass sie nicht durchsetzbar sind, dass sie mit staatlichem Strafanspruch nicht verfolgt werden können, sollte man, so meine ich wenigstens, wenn man die Rechtsordnung nicht auf Dauer beschädigen will, auch erst gar nicht schließen. Und deswegen meine ich, dass es besser ist, bei der jetzigen Regelung der Privatkopie zu bleiben und stattdessen wieder das Geld über die Geräteabgaben einzusammeln und an die Autoren auszuschütten. Wenn Sie diese Regelung trotzdem als nicht weitgehend genug für Ihre Interessen kritisieren, dann sollten Sie bedenken, dass es auch eine durchaus ernsthafte Diskussion auch im Deutschen Bundestag gibt, eine Kultur-Flatrate einzuführen. Der Vertreter des Kulturbeauftragten ist jetzt schon zu den Haushaltsverhandlungen gegangen, aber gerade in seinem Bereich, im Bereich des Kulturausschusses, gibt es ja vehemente Befürworter einer solchen Kultur-Flatrate, nach der man eben für die Zahlung eines Tauschbetrages alle urheberrechtlich geschützten Werke dann im Internet vollständig nutzen würde können. Dieses Modell ist auch in Frankreich sehr intensiv diskutiert worden, im Ergebnis dann abgelehnt worden. Mein Kollege hat sich durchgesetzt. Er ist nämlich wie ich der Auffassung, dass das mit europäischem Recht gar nicht vereinbar wäre. Und dass wir es schon allein aus diesem Grund nicht machen sollten. Ich meine auch, dass es unter dem Gesichtspunkt des Rechts auf Eigentum nicht zulässig sein kann. Aber, wie gesagt, das Gesetz ist ja ein Ausgleich, und deswegen bitte ich mal darauf zur Kenntnis zu nehmen, dass es eben auch erhebliche Interessen von der anderen Seite gibt, die wollen, dass in ihrem Sinne sehr viel mehr noch geregelt wird. Was die Modernisierung des Vergütungssystems anbelangt, das hatten Sie auch angesprochen, schon, Herr Professor Schöler. Meinen wir, dass sich dieses Pauschalvergütungssystem bewährt hat und wir haben den Interessen der Industrie wiederum, die gerne wollten, dass wir dieses Pauschalvergütungsgesetz jetzt ganz abschaffen und nur noch die elektronische Vermarktung im Wege des Digital Rights Management zulassen, unser Ausdruck auf die Geschäftsmodelle zu bringen, denen haben wir auch eine Absage erteilt. Es bleibt also dabei, es gibt die Pauschalvergütung, es gibt die Möglichkeit für jeden, sich neue Geschäftsmodelle auszudenken und im Wege des Einzelbezahlmechanismus im Internet anzubieten. Und auf diese Art und Weise ein Nebeneinander von beiden Formen von Vermarktung. Wir wollen mit der Modernisierung des Vergütungssystems uns als Gesetzgeber aus diesem Verfahren rausziehen. Die Tatsache, dass die Anlage zum Urheberrechtsgesetz die Vergütung jetzt regelt, aus dem Jahre 1985 stammt, zeigt Ihnen, dass der Gesetzgeber da auch nicht auf der Höhe der Zeit ist. Weil es dann doch immer wieder alle möglichen Widrigkeiten gibt und die Interessenkonflikte auszugleichen auch gar nicht einfach ist, sodass man immer wieder nicht zu Veränderungen kommt. Und wir waren deshalb der Auffassung, dass es besser wäre, wir würden dieses ganze System der Preisfeststellung, der Abgabefeststellung anders regeln. Dazu kam, dass aufgrund der jetzigen Regelung eine langwierige Streitigkeit über die Frage der Vergütungspflicht einzelner Geräte entstanden ist. Sie wissen alle, dass die Frage, muss auf einen Computer eine Abgabe bezahlt werden, immer noch nicht entschieden ist. Die Urheber haben nichts davon, weil sie kein Geld kriegen seit Jahren. Die Unternehmen, die im Bitkom organisiert sind, haben nichts davon, weil sie Rückstellungen bilden müssen in ihren Firmen und deswegen mit dem Geld auch nichts anderes anfangen können. Das ist so oder so eine unbefriedigende Situation. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen es etwas anders und sagen, Verwertungsgesellschaften und Elektronikindustrie sollen miteinander die Vergütungshöhe aushandeln. Das entspricht also ein bisschen dem tarifvertraglichen Vorgehen, gerade in der derzeitigen Zeit, und gerade kein sehr guter Vergleich. Das war auch gerade nicht funktionieren. Aber wir sind frohen Mutes, dass es bei Ihnen besser funktioniert. Also Verwertungsgesellschaften auf der einen Seite, Elektronikindustrie auf der anderen Seite. Wir stellen uns vor, dass man aufgrund von Erhebungen feststellt, wie Geräte tatsächlich zum Kopieren benutzt werden. Und nur dann, wenn sie in einer relevanten Weise zum Kopieren benutzt werden, werden sie mit einer Abgabe belegt. Und Geräte, mit denen sehr viel kopiert wird, zahlen eine sehr viel höhere Abgabe als andere. Aber alles das, was ein USB-Stick hat, kann im Grunde zum Kopieren voranstellen und dementsprechend auch mit Abgaben belegt. Die Vorstellung ist, Sie handeln das aus. Und wenn es keine Einigung gibt, dann gibt es ein Schlichtungsverfahren, das auf Wunsch der Beteiligten von unserem Vorschlag 6 Monate auf 1 Jahr verlängert wurde jetzt im Gesetzentwurf. Und wenn es dann keine Einigung gibt, dann gibt es ein Gerichtsverfahren beim Oberlandesgericht mit der Möglichkeit, zum BGH zu gehen, also nur 2 Instanzen, was auch die Geschwindigkeit einer rechtskräftigen Entscheidung erhöhen wird. Und ich glaube auch, dass 2 Instanzen ausreichend sind, um ein solches Problem zu klären. Das hat für unser Gefühl den Vorteil, dass die Urheber dann schneller an ihr Geld kommen werden und die Gerätehersteller schneller Klarheit haben, welche Kosten auf sie zukommen. Was die Höhe der Vergütung anbelangt, steht jetzt schon im Gesetz, sie muss angemessen sein und das gilt auch künftig. Das gilt aber eben nicht nur im Verhältnis Wert und Vergütung, sondern es gilt auch im Verhältnis Gerätepreis und Vergütung. Wenn ein Scanner oder ein CD-Brenner heute 50 Euro kostet, dann kann man auf diesen Verkaufspreis schlecht nochmal in selber Höhe eine Urheberrechtsvergütung draufschlagen. Das hätte dann wieder das Problem, über das ich vorhin schon mal referiert habe, dass Geräte überwiegend im Ausland oder übers Internet gekauft werden und der Verkauf in Deutschland keine Chancen mehr hätte. Das wiederum würde dazu führen, dass auch Urheber keine Vergütung bekommen, denn wenn nichts verkauft wird, fällt eben auch keine Vergütung an. Sie wissen beispielsweise, dass es in England eine solche Vergütung auf Geräte nicht gibt. Deshalb haben wir, nachdem der Gesetzentwurf im letzten Jahr kurz vor dem Scheitern stand, mit dem Bitkom ausgehandelt, dass künftig maximal 5% des Verkaufspreises eines Gerätetyps aufgeschlagen werden sollen. Wir meinen, dass man mit dieser 5%-Regelung hinkommt, insbesondere unter Berücksichtigung folgender zwei Fakten. Zum einen steigt die Zahl von Geräten, mit denen kopiert werden kann, in jeder Familie extrem an. Es ist heute selbstverständlich, dass jedes pubertierende Kind einen eigenen Computer hat, einen eigenen CD-Player hat und ähnliches mehr, was früher alles ja gar nicht der Fall war. Und zum anderen werden die Geräte heute sehr viel schneller ausgetauscht und ersetzt. Es ist nicht mehr nur eine Frage von, wann entwickelt sich eine neue Technologie, sondern es ist eine Frage von, wie bin ich hip dabei auf der Höhe der Zeit, wenn ich diese oder jene Geräte habe. Und da die Industrie eben auch in hinreichender Geschwindigkeit neue Geräte auf den Markt bringt, wird auch künftig dieser Umschlagzyklus in der Schnelligkeit da sein. Deswegen bitte ich Sie herzlich, lehnen Sie diese 5%-Klausel jetzt nicht nur ab, sondern geben Sie ja eine Chance zu gucken, wie kann sie wirken, wie können wir vielleicht auch mal Modellrechnung machen, um zu gucken, was kommt dann im Ergebnis daraus. Ich persönlich bin der Auffassung, dass wir bei den Margen, die im Moment eingespielt werden, auf alle Fälle bleiben. Lassen Sie mich jetzt zum Abschluss noch ein paar Worte sagen zu den Bibliotheken und zu neuen Nutzungsarten, weil das ist ja auch ein Aspekt, der Sie betrifft. Die Frage der Darstellung der wissenschaftlichen Literatur in den Bibliotheken. Es ist so, dass Bibliotheken künftig Werke an Leseplätzen online zugänglich machen dürfen, allerdings nur, wenn sie diese Werke auch in ihrem eigenen Bestand haben. Pressemeldung des Börsenvereins gestern war insoweit falsch, auch das Interview der Süddeutschen von dem Verleger ist auch insofern falsch. Und ich habe die herzliche Bitte, wir haben diese Debatte auch vor einem Jahr schon geführt, tragen Sie mit dazu bei, dass das, was wirklich im Gesetz wird, auch kommuniziert, steht, auch kommuniziert wird. Es hat ja keinen Sinn, wenn Sie jetzt durch die Lande ziehen und sagen, jede Bibliothek darf sich jetzt Kopien aus der ganzen Welt auf die Leseplätze ziehen. Die glauben das dann irgendwann und machen es. Und der Schaden ist bei Ihnen. Deswegen kann ich nur empfehlen, das auch wirklich zu kommunizieren, was im Gesetz steht und nicht aus der Wut oder Enttäuschung darüber, dass der eigene Vorschlag sich nicht durchgesetzt hat in dem Maße, wie man gerne wollte, falsche Behauptungen in die Welt zu schicken, die von anderen dann als wahr rezipiert werden. Es wird künftig ein Kopienversand per E-Mail erlaubt sein, aber nur dann, wenn Verlage nicht ein eigenes Online-Angebot machen. Das heißt also, es hat jeder Verlag die Möglichkeit, die Produkte seiner Urheber im Online-Angebot zum Verkauf anzubieten und damit eben diese neuen Geschäftsmodelle zu entwickeln, von denen ich vorhin sprach. Diese Offenheit gegenüber neuen Verwertungsformen wollen wir auch an anderen Stellen sichern. Wir schaffen deshalb die Möglichkeit, Verträge künftig auch über solche Nutzungsarten zu schließen, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch nicht bekannt waren. Das ist im Moment verboten, das wissen Sie. Wir wollen aber sicherstellen, dass mit der Aufhebung des Verbotes der Urheber deshalb trotzdem nicht die Kontrolle über sein Werk verliert. Es bleibt ein Vertragsschluss über die Einräumung von Nutzungsrechten, er kann, auch wenn er das getan hat, dieses Nutzungsrecht jederzeit widerrufen. Wenn es aber geltend gemacht wird von dem Verwerter dann hinter mir, nach dieser gesetzlichen Frist, die jetzt zunächst mal eintritt von einem Jahr, muss bezahlt werden. Also wenn man es nicht hinbekommt, eine Einwilligung zu erlangen, dann kann es genutzt werden, aber da muss eben bezahlt werden gegenüber dem Urheber. Und wir werden auch eine Öffnungsklausel für bestehende Werke ermöglichen und damit insbesondere den Öffentlich-Rechtlichen die Chance geben, das Material, das zurzeit in den Archiven lagert und nicht verwandt werden kann, auch für neue Nutzungsarten zu verwenden. Meine Damen und Herren, es ist oft eine große Abwehr gegenüber diesen Veränderungen, die sich aus der technischen Entwicklung der Gesellschaft aber ergeben und auf die man in irgendeiner Form reagieren muss. Sie erinnern sich wahrscheinlich daran, wie kritisch beispielsweise diskutiert wurde, dass Google eine Bibliothek aufbaut, die nur aus angloamerikanischen Büchern besteht. Jetzt kann man sagen, das darf man nicht machen, und sich dagegen wehren und das kritisieren. Man kann aber auch sagen, warum bauen wir innerhalb der Europäischen Union nicht eigentlich alle einen auf und bieten damit einen anderen Markt an? Die EU hat sich dazu verstanden und es wird nächste Woche erstmals ein europäischer Bibliotheksrat zusammentreten, um sich den Aufbau einer europäischen digitalen Bibliothek anzunehmen. Ich meine, dass wir die kulturpolitische Verantwortung, den schriftstellerischen Reichtum unseres Landes, aber auch aller anderen europäischen Länder verfügbar zu machen, dass wir den erhalten müssen und ausbauen müssen und dafür müssen wir entwickeln. Ja, nun weiß ich, dass Sie nicht in allen Punkten einverstanden sind. Ich kann Sie deshalb nur bitten, in der folgenden Diskussion wenigstens den tatsächlichen Text der Änderung zugrunde zu legen und sich mit dem auseinanderzusetzen und zu akzeptieren, dass wir uns bemühen, Regelungen zu finden, die das moderne Recht und den technischen Fortschritt miteinander verbinden. Wir glauben, dass wir anders nicht durchkommen und dass die Tatsache, dass wir nur sagen, wir verbieten es, ohne es kontrollieren zu können, auch keine Alternative bietet. Wir meinen, dass Verleger und Industrie die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters für neue Produkte schöpferisch nutzen müssen. Und wir wollen das unsere dazu tun, dass der rechtliche Rahmen geschaffen wird, damit man mit dem Urheberrecht auf der Höhe der Zeit bleiben kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.